Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast am 28. März. Ich bin Luca Völlgraf und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In Castrop-Rauxel wurde ein Haus geräumt. Mal wieder. Die Stadt erklärte es für unbewohnbar. Darüber spreche ich gleich mit meinem Co-Host Tobias Welkenbrock. Danach feiert unser Praktikant Carlo sein Podcast-Debüt. Er erzählt mir von seinem Besuch bei WK Engineering und welche Rolle dabei eine VR-Brille spielte. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Kurznachrichten. Unfall mit der Polizei. Am Donnerstagabend krachte es auf der Kreuzung Henrichenburger Straße-Freiheitsstraße. Ein Streifenwagen war schnell mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs. Auf der Kreuzung stieß er heftig mit einem anderen Auto zusammen, das von der Seite kam. Zwei Polizisten und die Frau im anderen Auto verletzten sich dabei. Kultkiosk. Am Kiosk Ickern Nord trifft sich Ickern End. Deshalb war die Sorge auch groß, als Jana Bothe den Kiosk Anfang März aufgab. Doch keine zwei Wochen später eröffnete hier der ehemalige Lehrer Ibrahim Yildiz und verkauft jetzt Süßes, Getränke, Tabak, Brötchen und was man sonst noch so von einem Kiosk braucht. Großer Fahrradhändler. Im Herbst 2024 hat Zweirad Schmitz Insolvenz angemeldet. Ein halbes Jahr später ist jetzt klar, wie es für das große Fahrradgeschäft an der B235 weitergeht. Little John Bikes übernimmt den Laden. Das Unternehmen aus Dresden hat in ganz Deutschland über 60 Filialen. Nun also auch einen in Castrop-Rauxel. So, wir kommen jetzt zum ersten größeren Thema des Tages. Wir sprechen über Gammelhäuser und wir, das bin nicht nur ich, sondern auch Tobi. Tobi ist da.
Hi. Ja, moin Luca, hi.
Tobi, es wurde ein Haus geräumt. Römerstraße, du hast es aufgeschrieben, was ist da los?
Römerstraße 80 ist ein Haus, da ist unten ein Kiosk drin und da wohnten bis diese Woche 39 Menschen. Und die
was ganz schön viel ist für so ein kleineres.
Ja genau, die wohnen da jetzt nicht mehr. Ich habe mir mal Luftbilder angeguckt, ganz frei verfügbar, auf einer Seite des Regionalverbands Ruhr und da kann man sehen, dass dieses Haus zur Römerstraße eben hinten noch so einen Flachdachanbau hat. Ich war jetzt noch nie in dem Haus, deshalb kann ich jetzt schlecht sagen, was da alles drin ist. Ich weiß aber, es sind 6 Wohnungen, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe und da wohnten tatsächlich 39 Personen. Die wohnen da jetzt aber nicht mehr, die sind jetzt alle irgendwo in städtischen Unterkünften untergebracht.
Und die Stadt hat also entschieden, dieses Haus ist unbewohnbar. Was sind da die Gründe?
Genau, am Ende ist es oftmals der Grund, dass die baulichen Ansprüche da nicht erfüllt werden. Das können unterschiedliche Sachen sein. Das kann Schimmel, also Schwarzschimmel zum Beispiel sein. Das kann auch, weiß ich nicht, schlecht verlegte Elektroleitungen im Flur sein, wo offene Kabel verlaufen vielleicht oder so. Also da gibt's unterschiedliche Dinge. Kann Feuerschutz, kann ein Grund sein, aber auch Gesundheitsschutz der Bewohner, wie gesagt. Und letztlich ist das dann das Mittel, das die Stadt hat, um ein solches, ich sag mal jetzt wirklich Problemhaus, dann letztlich leer zu ziehen. Denn es handelt sich tatsächlich hier um jetzt kein ganz normales Mehrfamilienhaus, sondern eines, naja, in dem Menschen wohnen, die es hier jetzt nicht so einfach haben und denen es aber auch von Seiten des Eigentümers oder der Eigentümer nicht einfach gemacht wird.
Die Stadt hat es ja auch genau so bezeichnet, glaube ich, als Problemhaus. Auch das gesagt, stimmt. Es ist nicht das Einzige hier in Castrop-Rauxel. Ja, ich weiß nicht, wie zeichnet sich so dieses Leben dort aus in dem Haus? Du hast ja auch mit Anwohnern gesprochen, die dort irgendwie in der Nähe leben.
Genau, also es wäre wohl so gewesen, dass dauerhaft so Transporter vor dem Haus, hinter dem Haus stehen, auch an Stellen, wo eigentlich nicht geparkt werden darf. Es heißt, dass es da zum Teil abends sehr, sehr laut gewesen sei, dass viele Leute auch auf der Straße zum Teil gewesen seien oder im Hof und so. Also das jetzt nicht so unbedingt dementsprechend, was man sonst so halt kennt in unseren Wohnsiedlungen, sage ich mal. Und so Transporter, die machen viele Leute einfach auch direkt so stutzig. Warum fahren dauernd durch diese schmale Durchfahrt hinten in den Hof solche, naja, etwas älter aussehenden Sprinter oder andere Modelle, so Transporter halt. Und das ist oft ein Phänomen, das mit so Problemhäusern einhergeht tatsächlich.
Wir sind ja über Facebook auf die Sache aufmerksam geworden. Da war die Person, die das gepostet hat, die hat ein Foto, glaube ich, gepostet und einen kleinen Text dazu. Die war, glaube ich, gar nicht so so traurig darum, dass es jetzt eben leergezogen ist, dieses Haus.
Genau, und damit ist sie auch nicht alleine. Wir haben mit anderen Anwohnern gesprochen, die eben gesagt haben, es ist gut, dass hier jetzt wieder Ruhe einkehrt. Das wäre auch sonst immer so gewesen, aber in den letzten Jahren hätte sich das halt sehr negativ entwickelt. Und die Stadt hat mir gesagt, ja, da wohnten Familien, da wohnten auch Kinder, die da jetzt nicht mehr wohnen. Aber naja, eben Leute, die sich vielleicht schwer tun, sich hier so richtig zu integrieren, kommen also aus dem Ausland, sind wohl auch EU-Bürger aus Osteuropa. Und da gibt es halt manchmal, naja, Schwierigkeiten, was wir auch an anderen Stellen im Stadtgebiet sehen. Und da habe ich ja auch viel recherchiert zu einer anderen Immobilie an der Wittener Straße. Das ist etwa vergleichbar mit dem Phänomen hier an dieser Stelle.
Da war ich ja mal irgendwann für dich und habe Bilder gemacht. Ich fahre auch
von der Bahn aus, ne?
Genau, ich war auch einmal vorne, aber ich fahre auch jeden Morgen quasi mit der Bahn direkt hinterm Garten her und kann da immer ganz schön reinschauen. Und da ja, liegt immer alles voll, da steht alles voll, Fahrräder, Autos, alles Mögliche. Als ich da war, war die Einfahrt mit so einem Sofa blockiert, irgendwie, dass man da nicht drauf fahren konnte. Es war alles verklebt, weil dieses Haus ist jetzt schon eine Weile länger leergezogen.
Genau, und da hat die Stadt letztlich am Ende eines langen Prozesses in der Auseinandersetzung mit den Eigentümern, also da gibt es natürlich viel Schriftverkehr, da gibt es Aufforderungen, Missstände zu beheben, da gibt es dann oft keine Antworten oder eben Antworten, die nicht in die Richtung gehen, in die die Stadt es dann gerne hätte. Und oft ist auch der Bereich Migration und Obdachlosenhilfe da involviert, weil zum Teil auch dann die Kinder in der Betreuung zum Teil nicht auftauchen, wenn sie in Kitas oder Schulen sind. Also all diese Phänomene tauchen halt in diesen Häusern leider auf. Ein drittes kennen wir auch noch, Lange Straße 107, das im Prinzip auch einigermaßen befriedet werden konnte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Da gibt es dann natürlich auch immer Anwohner, die sagen, was sind da für Zustände und so, und die Stadt sucht dann über längere Zeit natürlich auch Hebel, um dem Ganzen ja letztlich Herr werden zu können. Weil ich meine, wenn man sich jetzt nichts konkret zu Schulden lässt, zu Schulden kommen lässt, als Eigentümer oder als Mieter einer solchen Immobilie, dann kann die Stadt ja nicht einfach ein Haus leer ziehen und den Leuten sagen, so läuft's hier nicht, ihr müsst es, wir müssen es anders lösen.
Und diese beiden Parteien sind ja dann auch häufig nicht diejenigen, die sich irgendwie beschweren, sondern es sind dann eher Leute von außen, also der Vermieter und die Mieter, also gerade der Vermieter, dem ist es ja wahrscheinlich ganz recht, dass es so läuft. Der nimmt das Geld wahrscheinlich gerne an, was er da bekommt. Das war ja, glaube ich, auch das, was der Anwohner uns sagte.
Ja, das wissen wir zur Römerstraße genau nicht ganz konkret, wer da die Eigentümer sind. Das sollen wohl zwei Leute sein, die geerbt haben, vor 10 bis 12 Jahren, hat man uns gesagt. Und die sich seitdem eigentlich gar nicht um dieses Gebäude gekümmert haben. Ne? Also wer Eigentum hat, das verpflichtet, das steht so im Grundgesetz. Und dann muss man sich um seine Liegenschaften auch kümmern. Man kann die nicht einfach melken wie eine Kuh und immer die Kohle einsacken, aber am Ende nichts dafür tun, dass das Haus auch in Schuss bleibt. Und man muss natürlich auch sicherlich ein bisschen darauf achten, wer einzieht, wie die Leute mit dem Haus, mit dem Bestand dort umgehen. Und naja, wenn man jetzt von Seiten der Stadt Gründe findet, warum ein Haus geschlossen werden muss, dann wird es möglicherweise eben auch damit zusammenhängen, dass es vielleicht verwohnt ist oder dass eben der Umgang mit der Immobilie an sich nicht angemessen ist.
Das war jetzt Römerstraße. Bei der Wittnerstraße, da weißt du es ja ein bisschen besser. Da hast du ja sogar mit dem Eigentümer oder einem der Eigentümer gesprochen.
Genau, da habe ich mit Herrn Kamann gesprochen. Der ist Zahnarzt, niedergelassen in Münster. Der hat auch eine Professur an der Uni Witten-Herdecke. Dem gehören einige der, ich glaube, es sind insgesamt 14 Wohnungen zusammen mit seiner Lebensgefährtin. Ich glaube, 10 oder so gehören den beiden oder 11 gehören den beiden in Summe. Und naja, wenn man dann Haupteigentümer einer solchen Wohnungs- oder Hausgemeinschaft ist, dann hat man in so einer Eigentümerversammlung, die es ja eigentlich gibt, oder auch mit Mietern, dann hat man ja im Prinzip irgendwie so ein bisschen das Sagen. Und wenn man sich dann nicht kümmert darum, dass, weiß ich nicht, Gebühren abgeführt werden, Gebührenrechnungen überhaupt entgegengenommen werden, weitergeleitet werden, dass, wie du es jetzt geschildert hast, auf dem Hof da Müll rumliegt, dass vielleicht Anwohner sich auch im Umfeld nicht vernünftig verhalten, also ich meine die Bewohner des Hauses, da muss man sich halt kümmern. So, und wenn das die Eigentümergemeinschaft nicht schafft, weil der Haupteigentümer sich da irgendwie querstellt, und das scheint mir so in der Wittner Straße 331 und 29 gewesen zu sein, ja, dann ist es super, super schwer für eine Stadt, da eine Handhabe zu finden. Und darum kann man letztlich genauso wie die Anwohnerin der Römerstraße jetzt eigentlich irgendwie froh sein, wenn dann so ein Schlag, in Anführungsstrichen, irgendwie gelingt. Wobei natürlich muss man auch sagen, also vielleicht muss man sich noch mehr um die Bewohner auch kümmern. Vielleicht muss man noch mehr für sie tun oder sie auch in gewisser Weise ein bisschen dazu auffordern, ihr Verhalten mal zu überdenken. Das ist ja auch dann immer so die Kritik, die vor allem von der politischen Rechten kommt, dass wir diese Freizügigkeit in Europa, dass die Leute das vielleicht ausnutzen und dann hier den Schrott sammeln und das irgendwie versilbern wollen oder so. Also das ist also ein total schwieriges Umfeld und man muss sich eigentlich sehr, sehr dezidiert mit diesen Leuten aus meiner Sicht auseinandersetzen, ihnen auf der einen Seite helfen, aber auf der anderen Seite eben dann auch die Zügel anziehen, wenn es nicht so läuft, wie es eigentlich gesetzmäßig laufen müsste.
Jetzt waren diese beiden Fälle ja sehr, ja, vor kurzem erst und irgendwie nah aneinander und ich habe das Gefühl, so ein bisschen was tut sich da ja schon. Also die Stadt hat offenbar ein Auge drauf.
Ja, richtig. Und eigentlich kommt der Schwung so ein bisschen da aus der Politik. Also es gibt einen Arbeitskreis, einen politischen Arbeitskreis mit Baurechtsleuten, die so in der Politik sich viel um Bauen und Wohnen und Stadtentwicklung kümmern. Und der heißt, glaube ich, weiß nicht, Problemimmobilien. Arbeitskreis Problemimmobilien und da sitzt auch die Stadtbaurätin drin, das ist die Beigeordnete zum Thema Bauen, also unterm Bürgermeister quasi die zweite Frau in der Stadt, die sich um Stadtentwicklung und Bauen kümmert, Frau Lenort und noch weitere aus dem Bauordnungs- und Bauamt, also wirklich Leute vom Fach, dazu die Politik und die Politik hat so ein bisschen Druck gemacht, also weil man eben, naja, ich sag mal so, solche Häuser sind ja dann eben für die Nachbarschaft, aber im Prinzip auch fürs gesamte Stadtbild ein Problem, weil sie das Stadtbild irgendwie verschandeln.
Und für alle Bewohner, also ja, ist ja nicht auch, nur so die Außenwirkung, genau. Sondern man muss diese Menschen ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht vor sich selbst schützen oder vor den
Eigentümern möglicherweise auch, genau, also man muss da in vielerlei Hinsicht sehr sensibel sein und dieser Arbeitskreis Problemimmobilien schaut sich eben diese Häuser an, weil natürlich da immer Sachstände bekannt sind. Es gibt natürlich über das Anliegenmanagement bei der Stadt auch immer Beschwerden. Dann gibt es nicht gezahlte Gebühren zum Teil oder Müllablagerungen illegaler Art oder so. Und all diese Dinge werden natürlich im Rathaus gesammelt und in diesem Arbeitskreis wird daraus dann so ein bisschen so ein Gesamtbild. Und es ist eben dadurch, dass es, ich sag mal, quartalsweise so eine Sitzung gibt, ist da ein bisschen Druck drauf, weil eben die Augen aus der Politik darauf sind. Anderes Thema, hat jetzt nicht mit Wohnen zu tun, ist auch der Fuhrpark an der Herner Straße, das alte Gelände, Gammelgelände vom EOV, wo früher Müllabfuhr war. Auch da gucken die immerhin, wie können wir das weiterentwickeln? Frau Lenort, was ist der Sachstand? Und dann wird aus dem Bauordnungsamt oder von der Stadtbaurätin berichtet. Naja, und sie kann halt auch nicht jedes Quartal berichten, ja, kein neuer Sachstand. Ne? Also dadurch, dass man draufschaut, ist einfach mehr Bewegung in der Sache, ist mein Bauchgefühl. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und auch schwierig, eine Handhabe zu finden einfach.
Kann man denn schon sagen, wie es weitergeht? Also jetzt sind die Menschen, wir gehen vielleicht einfach mal zur Römerstraße zurück. Die Menschen sind jetzt raus, wurden woanders untergebracht. Was passiert jetzt mit diesem Haus?
Gute Frage. Ich denke, da gibt es einen intensiven Schriftwechsel, einen Austausch, vielleicht sogar auch rechtliche Auseinandersetzungen. Das kann auch immer passieren. Viel passiert an der Wittener Straße, wo es einen guten Rechtsbeistand gibt für die Eigentümer und die können sich halt dann immer mit Anwaltsschreiben wehren und sagen, dass Formfehler begangen wurden und so. Also auch da gibt es dann so ein Gewurzel hinter den Kulissen. Oftmals sieht es dann einfach so aus, das Haus steht jetzt leer und da passiert nichts mehr. Wobei Wittener Straße, nur ein kleiner Schlenker noch zurück, da sind zum Teil jetzt Handwerkertrupps im Haus. Ich weiß nicht genau, was die da machen, ob die da sanieren, ob die das Haus wieder auf Vordermann bringen oder möglicherweise andere Sachen. Also auch wieder schwierig, aber naja, wir sind ja optimistisch und hoffen, dass es besser wird. Also Römerstraße, aber Fakt ist, das steht jetzt erstmal leer. Da unten ist noch ein Kiosk im Erdgeschoss zur Straße hin.
Der ist weiter offen.
Genau, der ist weiter offen. Also hat jetzt mit dem Wohnteil des Gebäudes nichts zu tun. Ist ja auch gut, dass da dennoch irgendwie was erhalten bleibt, dass das Haus nicht ganz verfällt. Und dann sind irgendwann die Eigentümer in der Pflicht eigentlich gesetzlich dann auch da baurechtsmäßig Veränderungen vorzunehmen. Also letztlich alle Missstände zu beheben. Ist auch natürlich auf Dauer in deren Interesse, weil wo keine Mieter, da keine Einnahmen. Und dann gammelt ein Haus vielleicht noch mehr vor sich hin. Hatten wir auch schon welche von den Castrop-Rauxel. Also Leerstände über Jahre und Jahrzehnte. Auch das ist nicht schön. Aber immerhin wohnt dann jetzt keiner mehr drin, dem es vielleicht da sehr schlecht geht oder der vielleicht anderswo besser den Absprung schafft, ein ordnungsgemäßes Leben hier zu führen.
Dann jetzt vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Thema an dich. Dann können wir es auch, glaube ich, beenden hier an dieser Stelle. Wie geht's denn mit diesem Arbeitskreis weiter?
Ja, wie gesagt, der trifft sich so quartalsweise. Das nächste Treffen ist in ein paar Wochen. Die Sitzungen sind jetzt nicht öffentlich, also das ist erstmal eine interne Runde, aber wir haben da Drähte und Quellen und versuchen natürlich immer dann im Auge zu behalten, worüber spricht dieser Arbeitskreis gerade und wie geht es in den einzelnen Fällen dann weiter. Und da bleiben wir natürlich dran.
Alles klar, danke Tobi.
Ich danke dir, ciao.
Ciao. Hier einmal Werbung in eigener Sache. Unser Medienhaus sucht Sales Manager für unseren Standort am Dortmunder Hafen und Telesales Manager für Mahl. Du verkaufst Digital- und Print-Werbeprodukte für unsere Kunden im gesamten Verbreitungsgebiet. Je nach Stelle geht es um Bewerber- oder Kundengenerierung für unsere Partner. Wir bieten die Möglichkeit, deinen Weg zum Verkaufsabschluss selbst zu finden und zu gehen. Gleichzeitig bieten wir dir natürlich alle Rahmenbedingungen, die du für dich brauchst, um deinen Weg zu gehen. Schau jetzt rein auf exploreyourtalents.de/jobs. Finde die passende Stelle für dich bei uns im Vertrieb und erfahre, was dich sonst noch alles an Benefits bei uns erwartet. Alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Jetzt gibt's ein Debüt hier im Podcast. Unser Praktikant Carlo ist da. Hallo Carlo.
Hallo.
Du hast es gerade schon einmal für unsere kleine Probe gemacht. Stell dich mal einmal kurz vor. Wer bist du?
Ja, ich bin Carlo. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin der Praktikant hier. Für 3 Wochen bin ich hier und genau.
Und du warst jetzt schon auf einigen Terminen. Du warst heute schon mal beim Top Carpi Grill. Du warst im Laufe der Woche schon bei ganz anderen Terminen. Wir sprechen jetzt über deinen Termin bei WK Engineering. Da warst du mit unserer Volontärin Tabea. Was habt ihr da denn gemacht?
Genau, also wir haben, wir sind da eigentlich hingegangen, weil die Firma VR-Brillen nutzt, um Projekte zu verwirklichen. Also die arbeiten damit. Und dann hat sich daraus noch ergeben, dass die bei ganz großen Projekten, bei Forschungsprojekten, auf der ganzen Welt beteiligt sind. Genau, und die bauen Kleinteile für große Radioteleskope, die sie dann zum Beispiel auf die Zugspitze soll eins gebaut werden oder 2000 von etwas kleineren sollen in die Nevada-Wüste gebaut werden oder in die Wüste von Nevada. Genau.
Und ich war auch schon mal dort, ich habe auch schon mal darüber geschrieben, ich hatte diese Brille nicht auf, aber ich fand es auch total beeindruckend, was so eine kleine Firma, ich glaube da arbeiten, weiß ich nicht, vielleicht 10 Mann und die arbeiten dann aber mit so riesigen Unternehmen, die arbeiten ja mit Google zusammen, irgendwie mit der Harvard-Universität, mit der ESA, also der Europäischen Raumfahrtorganisation.
Ja.
Also total crazy und du hast eine VR-Brille aufbekommen und dann, was hast du dann gesehen? Beschreib mal.
Genau, also die haben so ein Programm, in dem sie halt dieses Bauprojekt, haben sie eine Simulation davon, dass sie da reinladen können und dann steht man quasi da in dieser Welt und vor einem steht dieses 25 Meter hoch, glaube ich, ist es, dieses Radioteleskop und die haben das, also diese Simulation hat dann auch, also ganz kleine Einzelteile, da ist alles total detailgetreu da aufgebaut worden.
Sieht das denn echt aus, dieses Teleskop, wenn man das so vor sich sieht, oder sieht das ja wie so ein Modell aus?
Es sieht ein bisschen wie ein Modell aus, also man erkennt schon, dass es programmiert ist und auf dem Laptop oder Computer vorgearbeitet wurde für das Projekt.
Und dann hast du diese Brille auf, für alle, die, ich hatte zum Beispiel noch nie eine VR-Brille auf, ich weiß nicht, dann sieht man alles, was man so in seinem Sichtfeld hat und sieht, ist in dieser Welt?
Ja genau, also das Sichtfeld ist ein bisschen eingeschränkt, aber du siehst halt die ganze Welt um dich rum und es ist natürlich in 3D. Du kannst dich dann mit der VR-Brille da rumbewegen und dich umgucken. Die VR-Brille merkt dann, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel nach rechts guckst, dann dreht sich dein Sichtfeld quasi mit.
Und wie bewegt man sich da in dieser Welt?
Also du kannst natürlich entweder wirklich gehen zu Fuß. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man in einem kleinen Raum steht. Deswegen hat man Joysticks.
Das heißt, du gehst wirklich mit deinen eigenen echten Füßen gehst du und in dieser Brille bewegst du dich dann auch nach vorne.
Ja, genau. Das kann man so machen. Es ist aber halt, wenn man im kleinen Raum ist, wie gesagt, schwierig. Deswegen hat man auch zwei Controller in der Hand, mit denen man sich auch bewegen kann.
Und wie war das für dich? Ich habe schon mal immer gehört, manche Menschen wird dann schlecht oder die kommen da irgendwie nicht so gut mit klar. Ich glaube, der Tobias Will, mit dem ihr gesprochen habt, der sagte auch, manche hören ihm dann gar nicht mehr zu, weil die irgendwie so in dieser anderen Welt sind. Wie war das?
Ja, genau. Also mir wird zum Glück dabei nicht schlecht. Ich hatte das schon mal vorher ausprobiert, deswegen wusste ich das, wie das abläuft. Und genau, also dass Leute da nicht zuhören, das kann ich ehrlich gesagt schon verstehen, weil es halt ziemlich beeindruckend ist. Das Ganze.
Und dann ich habe ja deinen Text gelesen, dann konntest du auch dieses Teleskop sprengen, wie es heißt. Was passiert dann?
Ja, genau. Also das wird dann natürlich nicht wirklich gesprengt ohne Explosion. Das wird aber in die Einzelteile zerlegt. Also in die Schrauben und Muttern quasi. Und dann kann man sich jedes einzelne Teil, die werden dann so ein bisschen um dich rum verteilt, dass jedes halt einzeln ist. Und dann kannst du die angucken und verschieben und so.
Und dann kannst du auch über diesem, also vorher schon, du schwebtest, glaube ich, auch mal über dem Teleskop. Ich weiß, du hast geschrieben, einmal standest du irgendwie an der Kante und man guckt runter und man hat wirklich das Gefühl.
Ja, man hat halt das Gefühl, dass man wirklich in 20 Meter Höhe steht oder was und runterguckt. Und also das ist dann schon, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen unheimlich so. Mhm.
Und Tabea, die dabei war, sagte, du hattest den Spaß deines Lebens. Also für dich war es, glaube ich, ein ganz cooler Termin, oder?
Ja, es war, hat super Bock gemacht, da, keine Ahnung, rum zu schweben kann man ja auch. Und sich das anzugucken, das war schon echt cool.
Und danach habt ihr ja, oder vielleicht auch davor, ich war nicht dabei, wahrscheinlich auch mit Tobias Will ein bisschen gequatscht. Was hat er so erzählt über dieses Projekt?
Wo die das bauen wollen, was geplant ist, mit wem sie halt machen, mit diesen riesigen Firmen und wie das für die abgelaufen ist. Also er ist da, er hat das Geschäft vor ein paar Jahren von seinem Vater übernommen und der hat auch schon diese Kleinteile gebaut und er war schon immer so in der Richtung aktiv und hat dann, ist dann irgendwie, weil diese Ecke so klein ist für so Kleinteile, ist er dann halt schnell da zu diesen großen Forschungsprojekten hinzugekommen und hat da mitgemacht, genau.
Das kann man nämlich vielleicht wirklich mal dazu sagen. Das ist ein echtes Familienunternehmen. Der Vater hat es irgendwann, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, in Becklem in der Garage irgendwo mal gegründet. So ganz, ja, wie man das eher so eben aus Amerika kennt, von so kleinen Startups, die dann immer in irgendwelchen Garagen irgendwo gegründet wurden. Dann hat es sein Sohn übernommen. Der Neffe, also der Cousin von dem Sohn, arbeitet auch mit. Also irgendwie, ja, cool, dass so ein kleines Unternehmen aus Kastrop dann schafft, so auf dieser Weltspitze mitzuarbeiten.
Ja, das ist cool.
Sehr gut. Danke, Carlo. Das war ein gutes Debüt, würde ich sagen. Gerne wieder.
Okay, danke schön.
Wie jede Woche habe ich euch auch heute wieder Veranstaltungstipps fürs Wochenende rausgesucht. Drei sind es geworden. Am Freitagabend, also heute, für alle, die direkt nach der Ausstrahlung reinhören, zeigt das WLT in der Stadthalle das Stück mit dem Namen Wildbestand oder Von einer, die auszog, eine Zukunft zu finden. Das Theaterstück ist für Jugendliche ab 10 Jahren gemacht. Ermäßigte Karten gibt es ab 17,60 Euro, normale Karten ab 22 Euro. Los geht es um 20 Uhr. Samstag ist im D2 in Ickern Longdrink Night. Den ganzen Abend über gibt es an der Recklinghauser Straße Longdrinks für 3 Euro. Die Akkordeon-Bigband Druckluft wird am Sonntag ein Konzert in der katholischen Kirche Heiligkreuz an der Wilhelmstraße geben. Beginn ist hier um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten. Jetzt habe ich noch einen Lesetipp für euch. Wir haben ja schon ziemlich viel über die Schließung der Geburtsstation des Rochus geschrieben und werden es sicher auch weiterhin tun. Diese Woche hat Tobi Weckenbrock die Hebammenchefin Bianca Lindermann zu Besuch. Sie erklärte, was die Schließung für ihr Team bedeutet und was sie von der Entscheidung hält. Damit ihr den Text über Bianca Lindermann und auch sonst all unsere Artikel lesen könnt, braucht ihr ein Ehren-Plus-Abo. Aktuell haben wir dafür ein Spar-Abo im Podcast-Angebot. Da kosten die ersten 4 Wochen nur 1 Euro. Mit einem Abo unterstützt ihr unsere tägliche Arbeit in Kastrop-Rauxel. Nur so können wir von Gammelhäusern oder Kastrop-Rauxler Unternehmen wie WK Engineering täglich berichten. An alle von euch, die schon Abonnenten sind und den Podcast hören, ein großes Dankeschön. Und falls ihr noch mehr über unsere heutigen Themen wissen wollt, dann werft einen Blick auf die Shownotes. Dort habe ich euch alle Artikel verlinkt. Damit sind wir am Ende der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder Spotify. Das hilft uns sehr. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Danke fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Kastrop-Rauxel.